wo ich mal gedacht habe, na, da ist Pfingsten, hat eine Pfingstbotschaft verdient, da macht man nicht das übliche Programm. Darum hole ich jetzt das nach, was eigentlich vor Mandy seiner Predigt dran gewesen wäre. Aber ja, wir nehmen das locker, wenn jetzt nicht immer alles so streng genau in der Reihenfolge ist. Wie geht's euch? Ich bin ein bisschen urlaubsreif mittlerweile, merke ich. Bin schon recht müde. Ich freue mich schon auf den Juli, wenn wir dann einmal eine Woche wegfahren gemeinsam. Ich freue mich auch schon sehr, wenn wir als Leitungsteam nach Marek fahren. Das wird schön werden. Das war so gut das letzte Mal. Da freue ich mich wirklich drauf. Das ist eine ganz besondere Zeit für mich. Ja, und dann sind wir gleich einmal auf Urlaub und dann schaut das Leben gleich wieder ein bisschen freundlicher aus. Ja, wir sind jetzt, und die Sache ist die, ja, jetzt sind wir, ich komme da jetzt noch dazu daher mit so einem Text, wo drinnen steht, was wir nicht alles machen müssen. Und jetzt werden wir mal schauen, wie wir das gut auflesen können, damit daraus nicht so eine deprimierende, ja, was muss ich jetzt noch alles Botschaft tun, Botschaft wird, ja, was muss ich denn noch alles tun, sondern dass wir da ein bisschen Mut und Hoffnung und Zuversicht rausholen. Schauen wir mal, was da wird. Der Bibeltext ist Kolosserbrief, Kapitel 3, Abvers 18. Ich lese aus der Basisbibel. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. So ist es angemessen, wenn man zum Herrn gehört. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht rücksichtslos gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn so ist es richtig, wenn man zum Herrn gehört. Ihr Väter, schüchtert eure Kinder nicht ein, damit sie nicht entmutigt werden. Ihr Sklaven, gehorcht in allem den Herrn dieser Welt. Tut das nicht, um gesehen zu werden und den Menschen zu gefallen. Tut das vielmehr aus ehrlicher Überzeugung und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Was immer ihr tut, das tut von Herzen. Tut es für den Herrn und nicht für die Menschen und seid euch bewusst, dass ihr dafür vom Herrn das Erbe als Lohn bekommt. Dient Christus dem Herrn. Wer allerdings Unrecht tut, wird seine gerechte Strafe erhalten, denn der Herr ist ein unparteiischer Richter. Ihr Herren, behandelt eure Sklaven, wie es recht und billig ist. Seid euch bewusst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. So. Jetzt kennt ihr euch aus, oder? Schöne Liste an Anforderungen. Gehen wir es an, oder? Oder, ja, schauen wir mal. Man kann solche Texte sehr leicht dazu verwenden, um da eben jetzt so einen Maßnahmenkatalog zu erstellen. So, das müssen wir jetzt machen. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Und wenn du das tust, bist du ein guter Christ. Und wenn du das nicht tust, dann hast du ein Problem. Da müssen wir mal reden. Oder vielleicht, da müssen wir mal beten für dich. Oder da gibt's ja alle möglichen schönen, frommen Formulierungen, wie man das dann so hübscher klingen lässt, dass man da eigentlich Regeln einfordert. Und die Frage ist, ist das das, was Gott wirklich gemeint hat? Hat Gott ein Regelbuch für uns zusammengestellt oder wie ist das so? Ich glaube, dass wir solche, das sind praktische Anweisungen, wie wir unser Leben ganz praktisch in unserem Alltag führen sollen oder beziehungsweise wie die Menschen vor 2000 Jahren in einer antiken Gesellschaft ihr Leben führen sollten. Sklaven haben wir heute zum Beispiel keine mehr. Da werden wir noch schauen. Ja, in der Prostitution gibt es sowas noch zum Beispiel, auch heute, auch bei uns. Das ist nicht schön, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Jesus hat uns da was gesagt, wie man diese ganzen Regeln und Verhaltensvorgaben zusammenfassen kann. Er ist einmal von einem Mann gefragt worden, Rabbi, Meister, wie auch immer dann die korrekte Anrede war damals, die respektvolle Anrede, ja, also was ist das wichtigste Gebot, das höchste Gebot und unter höchsten Gebot, das klingt jetzt wieder so komisch, so ein bisschen Welt, nicht ganz lebensnah. Damit ist einfach gemeint, was ist die wichtigste Lebensregel? Worum geht's im Leben? Worauf kommt's wirklich an? Wenn man jetzt alles rundherum einmal weglässt, worauf kommt's wirklich an? Und da hat Jesus eine Antwort gegeben darauf. Matthäus 22, Abvers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist ein zweites: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Im Grunde sagt Jesus, es soll die Liebe Herz und Kern unseres Lebens sein. Unser herausragendes Erkennungsmerkmal als Nachfolger von Jesus soll die Liebe sein. Das soll uns auszeichnen vor allen anderen. Jetzt ist die Frage, wie geht das? Wie mache ich das? Ganz praktisch. Ich meine, ich kann mich im Alltag zusammenreißen, um nicht ungut oder wütend oder ich weiß nicht wie zu reagieren, wenn mir danach ist, sondern mich bemühen, trotzdem freundlich zu sein, und das ist gut und richtig und wichtig, dass wir dazu bereit sind, unsere nicht so guten und nicht so passenden Emotionen nicht freien Lauf zu lassen, aber das ist nicht die Lösung. Das ist sozusagen die Krücke, wenn wir es nicht anders schaffen. Und es ist besser, die zu haben, als gar nichts zu haben, aber es gibt da noch etwas, einen besseren Weg. Der Apostel Johannes sagt, wie das funktionieren kann. 1. Johannes 4,19. Wir lieben, weil er, also Gott, in der Gestalt von Jesus Christus uns selbst zuerst geliebt hat. Diese selbstlose Liebe ist etwas, das können wir unmöglich aus uns selber heraus produzieren. Das geht nicht. Das kann und wird nicht funktionieren. Wir können eine Zeit lang so tun, als ob. Je nachdem, wie wir gestrickt sind, wird das mehr oder weniger gut und mehr oder weniger lang funktionieren. Aber unsere Mitmenschen werden es spüren. Das wird sich für die anderen immer so ein bisschen komisch anfühlen. So ein bisschen, ja. Ich kann das nicht aus mir selbst produzieren. Ja, was mache ich dann, wenn ich soll? Ich kann mich Schritt für Schritt für Gottes Liebe öffnen. Ich kann Gott Schritt für Schritt an mich heranlassen. Und wir haben schon oft gesprochen von dem, was wir geistliche Übungen nennen. Das klingt jetzt wieder so geschwollen. Das heißt nichts anderes als ganz normal Bibel lesen, beten, Anbetung, dienen, also für andere da sein, großzügig sein, fasten ist auch, beten. Ja, das sind so diese Übungen, die uns helfen. Was machen diese Übungen mit uns? Die bringen uns Gott nahe. Wenn ich in der Bibel lese, dann bringt mich das Gott näher. Wenn ich in den Evangelien lese, was Jesus mir vorgelebt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er mit den Außenseitern seiner Zeit umgegangen ist, mit welcher Liebe er immer gerade den schuldbeladenen Menschen seiner Zeit begegnet ist, dann macht das was mit mir, wenn ich das an mich heranlasse. Ja. Ich kann mich auch im Gebet Gott öffnen, und es gibt viele Formen des Gebets. Was ich hier meine, ist dieser persönliche Herzensaustausch mit Gott. Da geht es nicht um formale Geschichten. Formale Gebete sind nicht schlecht. Ja, ich will überhaupt nichts dagegen sagen. Da gibt es großartige Gebete, die wirklich tief gehen. Ja, Vater unser ist das Wichtigste davon. Ja, und da stecken Schätze drinnen. Aber es braucht auch diesen persönlichen Austausch. Ja, wo ich wirklich ehrlich sein kann von Gott und wo ich lerne, dass ich mich vor Gott nicht fürchten muss, dass ich keine Angst davor haben muss, wenn ich Gott ehrlich mein Herz ausschütte. So wie die Estera gesagt habe, es ist so befreiend, wenn ich vor Gott nicht mehr perfekt sein muss. Es ist so befreiend, wenn ich Schwächen eingestehen kann. Es ist so befreiend, weil ich dann erlebe, dass Gott mir ja immer, immer wieder verzeiht. Und wenn ich das öfter mache, dann werde ich merken, dann verschiebt sich da etwas in mir, dann ist nicht mehr im Vordergrund meine Schwäche und mein Versagen, dann wird immer größer und immer schöner für mich, wie liebevoll Gott ist, wie großartig das ist, dass er mir immer wieder verzeiht und mir immer wieder einen neuen Anfang schenkt. Ja. Ich kann Zeit in der Anbetung verbringen, das ist uns in der Vineyard besonders wichtig, die Musik. Wenn es euch interessiert, es gibt von Johannes Hartl, das ist ein deutscher katholischer Theologe, einen Vortrag, der nennt sich Sing, eine kleine, kurze Theologie des Lobpreises oder Anbetung, weiß ich jetzt nicht. Hört euch das wirklich an, wenn euch einmal interessiert, warum Musik so wichtig ist und warum das so tief reingeht in uns. Das kommt von Gott. Musik ist ein Geschenk und eine Gabe, die Gott uns geschenkt hat, als Werkzeug, um uns ganz tief drinnen zu berühren. Ja. Und wenn ich auf diesen verschiedenen Wegen mich Gott immer wieder näher komme, immer wieder in seine Nähe gehe, dann färbt das ab auf mich. Dann macht das was mit mir und dann fällt die Härte ab von mir. Dann fällt das Unbarmherzige, ich rede jetzt von mir, Stück für Stück ab, das Zynische, das Ungeduldige, das Harte. Und ich denke, ja, so ein Schauen was bleiben, ist mir doch wurscht. Und so, ja, also das sind alles so Seiten, ihr habt da ja eure eigenen Geschichten, ihr wisst das ja alles, ne? Und das fällt dann Stück für Stück ab davon uns. Und das ist so schön, wenn das abfällt. Das ist so befreiend, wenn wir das nicht mehr nötig haben. Ja. Und dann werden wir auch fähig. Mir ist dann noch eine ganz, ganz wichtige Aussage von Jesus eingefallen in diesem Zusammenhang, wie wir miteinander umgehen sollen. Da sagt Jesus, die Stelle habe ich jetzt leider rausgelöscht aus meinem Manuskript, unabsichtlich, wo Jesus sagt, ihr wisst, diejenigen, die als Herrscher der Völker gelten, unterdrücken die Menschen, die über die sie herrschen, und ihre Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch ist das nicht so. Sondern wer von euch groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, der soll der Diener von allen sein. Und das ist uns dann möglich, wenn wir Stück für Stück diese Liebe Gottes, die er uns entgegenbringt, auf uns abgefärbt hat und uns prägt und formt in unserem Innersten, in meinem ganzen Denken und Sein, ja, und Empfinden. Dann fängt das an, langsam zu funktionieren. Jesus war sich nicht zu schade, Sklavenarbeit zu machen. Ihr kennt vielleicht viele von euch, die die Bibel schon ein bisschen besser kennen, der kennt die Geschichte von der Fußwaschung, ja. Das war Sklavenarbeit. In einem besseren Haus hat es immer Sklaven gegeben. Das war so wie einen Gärtner und eine Putzfrau und einen Koch hat man halt stattdessen Sklaven gehabt. Ja, so war das damals. Und der Sklave war dafür da, dass er den Gästen, wenn sie kommen, die Füße reinigt. Wenn sie reinkommen von der Straße, da ist staubig. Asphaltierte Straßen hat es nicht gegeben damals. Genau, dann macht er sie frisch und so. Und Jesus hat das, er war der Rabbi, er war der Meister, er war die hochgestellte Person sozusagen und er hat diese Sklavenarbeit gemacht, ja. Und eigentlich, wir sagen dann immer, wir neigen dann so dazu, über den Petrus ein bisschen zu lächeln, ja, der Petrus schon wieder und so, ja. In Wirklichkeit war die Reaktion von Petrus normal und die von den anderen Jüngern nicht normal aus der Perspektive ihres Umfeldes. Der Petrus hat vernünftig reagiert. Der Petrus hat gesagt, du bist der Rabbi, du bist der Meister, das geht überhaupt nicht, dass du mir die Füße wäschst, das ist ein Unding. Das stellt alles auf den Kopf, was wir als Gesellschaft für gut und richtig und notwendig halten. Wie kommst du dazu, ja? Jesus hat es ihm dann erklärt, ja? Aber das ist das, was Jesus gemacht hat, ja? Und es ist wichtig, dass man das verstehen, was das in der damaligen Zeit bedeutet hat. Ja? Aber das geht, so können wir leben, wenn ich weiß und wenn ich immer besser verstanden habe, wie sehr Jesus mich liebt. Dann wird das auf einmal möglich. Dann wären auf einmal Dinge möglich, wo ich mich dann, und ich weiß das aus eigener Erfahrung, wo ich dann selber weiß, nein, das bin jetzt nicht ich. Natürlich bin's ich, ja. Aber ich weiß, das entspricht nicht meinem alten Wesen und Charakter. Ja. Das ist nicht der Mensch, der ich ohne Jesus war. Das geht dann. Und dann können wir das alles leben, so wie der Paulus das da sagt. Eine Sache. Paulus schreibt da über die Unterordnung der Frauen unter die Männer. Das ist ein heißes Eisen, das ist ein hochumstrittenes Thema, da streiten die Christen nicht erst seit 100, sondern seit 1000 Jahren drüber oder noch länger, wie das Verhältnis zwischen Männern und Frauen ist. Ich möchte dazu ein paar Worte sagen, weil mir das wichtig ist. Für mich stehen die entscheidenden Informationen im Schöpfungsbericht, weil ich überzeugt bin davon, im Schöpfungsbericht können wir nachlesen, wie Gott sich diese Welt ursprünglich gedacht hat, wie sie gemeint ist. Ja. 1. Mose 1,27 heißt es, Gott schuf den Menschen, also den Menschen als Menschheit insgesamt nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn und als Mann und Frau schuf er sie, die Menschen. Da sind wir jetzt in der Mehrzahl. Ja. Das heißt, Mann und Frau sind Abbilder Gottes. Und das Interessante ist, sie sind beide Abbilder Gottes, aber offensichtlich war es Gott wichtig, dass Männer andere Eigenschaften, dass bestimmte Eigenschaften von Gott mehr in den Männern sichtbar werden und andere Eigenschaften von Gott mehr in den Frauen sichtbar werden. Ja. Aber es gibt da keine Wertigkeit zwischen den Geschlechtern. Und wir sehen heute, kleiner Exkurs, die Gender Studies sagen da was ganz anderes. Die Gender Studies sagen, das biologische Geschlecht, das, was unsere Gene vorgeben, ist bedeutungslos. Die Gesellschaft ist das, was uns zum Mann, zur Frau, zu irgendwas dazwischen macht. Ja. Es ist leicht, sich darüber aufzuregen. Das ist einfach, das ist keine Kunst. Aber wir müssen auch wissen, wo das herkommt. Es kommt her als Reaktion auf einen Zustand, der nicht gut war und der nicht Gottes Willen für uns als Menschen entsprochen hat. Ich erzähle euch eine Geschichte von meiner Mutter. Meine Mutter war eine sehr gute Schülerin. Aber sie durfte nur die Hauptschule machen. Ihr Bruder hat Architektur studiert. Ihr zweiter Bruder, sie ist die Älteste, ihr jüngerer Bruder, ist Architekt, der ist mittlerweile in Pension, lebt in der Schweiz, und der andere, der wollte nicht studieren, der hat gesagt, lernen Sie mich an, ich mag eine Lehre machen, der ist Geigenbauer geworden, hat dann eine Firma gehabt und so weiter. Und meine Mutter als Mädchen, die einzige Ausbildung, die ihr mein Großvater erlaubt hat, war eine Hauswirtschaftsschule. Weil als Mädchen braucht sie nicht mehr. Die heiratet, kriegt Kinder, die muss wissen, wie ein Haushalt geführt wird, und das ist genug. Es war ihre Stiefmutter, meine leibliche Großmutter ist gestorben, da war meine Mutter 9 Jahre alt. Und mein Großvater hat dann noch einmal geheiratet, und ihre Stiefmutter hat dann durchgesetzt, dass sie wenigstens die Ausbildung zur Sozialarbeiterin machen durfte. Fürsorgerin hieß das damals. Die Älteren kennen das Wort noch. Ja? Und das war nichts Ungewöhnliches. Und das war nicht gut, das war nicht in Ordnung und das war nicht das, was Gott für uns vorgesehen hat als Männer und Frauen. Und darauf haben Menschen reagiert. Und ja, das, was die Gender Studies heute sagen, dass biologisches Geschlecht bedeutungslos ist, ist falsch. Das ist ein Extrem. Und das hat keine guten Auswirkungen auf uns als ganze Gesellschaft, ja. Aber wir werden diesem falschen Bild nichts entgegensetzen können, wenn wir nur uns darüber aufregen, wie furchtbar es ist. Und wenn wir nicht verstehen, welcher legitime Wunsch und welche legitime Sehnsucht da dahinter steht. Ja? Die Sehnsucht dahinter, dass Menschen, egal ob Mann oder Frau, ihre Gaben leben können, unabhängig davon, also und nicht, dass nicht von ihrem Geschlecht her definiert wird, was sie leben dürfen, ja? Das sehe ich aus der Bibel her absolut genauso bestätigt, ja. Was ich nicht sehe und was komplett falsch ist, ist, dass das biologische Geschlecht bedeutungslos ist. Und interessanterweise, es gibt auch die Gendermedizin. Leider reden die Gender Studies Forscher nicht mit den Gendermedizinern, weil die Gendermediziner haben festgestellt, die haben vielen Frauen das Leben gerettet. Es sind früher viel mehr Frauen an Herzinfarkten gestorben als Männer, weil Frauen ganz andere Symptome haben. Und das wurde einfach nicht erkannt von den Ärzten. Und dann haben die Gendermediziner festgestellt, dass der Körper von Frauen und Männern in gewissen Bereichen noch viel unterschiedlicher ist, als man bis dahin gewusst und vermutet hat. Also das ist die naturwissenschaftliche Sichtweise. Und nicht die Philosophie. Eine Philosophie, die eine extreme Gegenreaktion ist und eine völlig überzogene Gegenreaktion auf einen zugegeben falschen Zustand. Ja. So, aber kommen wir wieder zur Bibel zurück. Entschuldige. Aber mir ist das wichtig, weil das ist ein heißes Eisen, auch Gender und so weiter, da wird viel geredet drüber. Und da ist es wichtig, dass wir da wissen, worum geht's da eigentlich? Was ist da los? Warum fliegen die Leute da so ab drauf? Und wie gesagt, und weil es mir wichtig ist, es ist keine Hilfe, wenn wir den Menschen nur sagen, dass das furchtbar ist. Okay? 1. Mose 2,18 steht, Luther sagt, dass da steht, dass die Frau dem Mann als Gehilfin geschaffen wurde, die um ihn sei. So übersetzt er das. Und das hat leider in der Kirche und in der Gesellschaft und überhaupt unser aller Bild geprägt. Und das ist nicht ganz so, wenn man den hebräischen Text anschaut. Ja. Das mit der Hilfe, das hebräische Wort, das da steht, die Esterer weiß, wie man es richtig ausspricht, ich nicht. Da steht Esar, ungefähr so. Und mit Hilfe, mit diesem Wort Esar, wird im Hebräischen an allen anderen Stellen immer die Hilfe von Gott bezeichnet. Ja? Psalm 33, Vers 20. Mit ganzer Seele warten wir auf den Herrn. Er ist unser Esar, unsere Hilfe. Auf gut Deutsch gesagt, ohne Gott sind wir aufgeschmissen. Ohne Gott haben wir keine Chance. Bringen wir nichts weiter. Auf Mann und Frau übertragen, ohne Frau ist der Mann aufgeschmissen. Ohne Frau funktioniert es nicht. Ohne Frau wird es nichts werden. Ja? Danke, Papsi. Und das hebräische Wort Neged, das bezeichnet ein Gegenüber auf Augenhöhe. Ja? Das ist dann nicht so ein Helferlein, das da um mich als Mann herumwuselt und hinter mir so den Dreck wegputzt. Das ist so ein bisschen das Bild, das da in meinem Kopf entsteht. Ja, ist jetzt überzeichnet, ich weiß, aber ich hoffe, ihr könnt es mir folgen. Ja, da geht es um ein Gegenüber, ja, eine Ergänzung. Etwas, das mich auf gewisse Weise komplett macht. Ja, vollständig bin ich in Jesus. Aber vollständig ist, Gott sagt auch, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir brauchen auch diese Ergänzung Mann und Frau. In der Wirtschaft hat man gelernt, schon vor vielen Jahren, dass Unternehmen, die gemischt geschlechtlich geführt werden, erfolgreicher sind. Das ist so. Ist vielfach empirisch belegt. Warum die ganzen Probleme im Verhältnis zwischen Männern und Frauen? 1. Mose 3,16, der zweite Teil des Verses, sagt es uns. Wo als Konsequenz davon, dass sich der Mensch abgewandt hat von Gott, ist ein Fluch über den Menschen gekommen, über den Mann. Der Fluch, der den Mann betrifft, war, dass ihn die Schöpfung nicht mehr von sich aus versorgt mit allen Lebensnotwendigen, sondern dass er sich mit Mühe und Anstrengung seine Versorgung erarbeiten muss. Ja, das war so nicht vorgesehen. Und bei der Frau heißt es, neben den Problemen bei Geburt und Schwangerschaft, heißt es auch, es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird über dich herrschen. Ich lese daraus, dass eine Hierarchie zwischen Mann und Frau in der Schöpfung so nicht vorgesehen war. Ja, dass die Männer die Frauen dominieren sollen, das sehe ich so nicht. Was heißt das für uns in der Vineyard? Ganz praktisch, für uns ist nicht entscheidend, ob jemand ein Mann oder eine Frau ist. Für uns ist entscheidend, welche Gabe hat ein Mensch. Welche Gabe hat jemand? Und die Margit ist nicht deswegen Gemeindeleiterin, weil sie das Glück hat, meine Frau zu sein. Die Margit ist deswegen Gemeindeleiterin, weil sie die Gabe der Leitung hat. Weil sie eine Leiterin ist. Das hat Gott in sie hineingelegt. Und ich lebe meine Leiterschaft so, wie ein Mann Leiterschaft lebt. Und ich kann Dinge auf meine Art, die sie so nicht kann, weil sie eine Frau ist. Und sie kann Dinge auf ihre Art, die ich so nicht kann, weil sie eine Frau ist. Und zusammen ergänzt sich das. Und ich finde das eigentlich was sehr, sehr Schönes, als Ehepaar gemeinsam eine Gemeinde zu leiten. Das sehe ich einen großen Schatz. Ja. Was fangen wir dann mit diesen Aussagen ganz praktisch an? Das war jetzt schöner theoretischer Exkurs, Männer, Frauen und so weiter, ja. Und mir ist Folgendes ganz wichtig. Ich weiß, dass Christen das anders sehen. Und ich weiß, dass hier und heute in Wien kann ich eine ganze Reihe von Gemeinden, die das nicht so sehen. Und da ist für mich Römer 14 wichtig, wo Paulus sagt, wer bist du, dass du deinen Bruder verurteilst, weil er sich anders verhält? Ich bin diejenigen, die sagen, eine Frau, die predigt und leitet, ist ein No-Go, denen bin ich keine Rechenschaft schuldig, warum ich das für richtig finde. Auf der anderen Seite sind sie mir aber auch keine Rechenschaft darüber schuldig, warum sie das nicht gut finden, sondern wir sind beide Gott Rechenschaft schuldig. Und wir sind aufgefordert, einander so zu lieben und zu respektieren. Paulus sagt in 1. Korinther 13,9, alle unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Alle Christen, die es einigermaßen ernst nehmen, studieren die Bibel genau, beten, fragen den Heiligen Geist und kommen trotzdem zu unterschiedlichen Auffassungen. Und da fordert uns Gott auf, uns einander zu respektieren und es dem anderen zu erkennen, auch wenn er anderer Meinung ist, ja. dass er es deswegen genauso ernst meint wie wir und dass er genauso gewissenhaft Jesus nachfolgen will, wie ich das will. Und dass ich es stehen lassen kann, zu sagen, Gott ist der, der entscheidet, was richtig und was falsch ist. Ich folge meinem Gewissen, das gibt uns Paulus in Römer 14 auch vor. Das ist der Auftrag. Ich muss meinem Gewissen folgen. Und wenn ich es nicht guten Gewissens einer Frau verbieten kann, zu leiten und zu predigen, dann soll ich das nicht machen. Umgekehrt genauso. Ja. Aber wir sollen einander respektieren und nicht mit dem Finger aufeinander zeigen und einander verurteilen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt kommen wir aber wieder im Alltag an. Zurück von der hohen Politik und der Theologie in unseren ganz normalen Lebensalltag. Was will Paulus uns jetzt sagen, wenn er sagt, ihr Frauen, ordnet uns euch euren Männern unter und ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht rücksichtslos gegen sie. Ich glaube, das ist ganz einfach. Männer dominieren. Ich formuliere es jetzt einmal so, bitte legt das nicht auf die Goldwaage, ihr dürft es gerne anders sehen. Das ist jetzt keine letzte Weisheit vom Heiligen Geist, die ich da verkündige, sondern so wie ich es verstehe, mein Verständnis. Männer dominieren durch ihre körperliche Stärke, also dominieren Frauen aufgrund ihrer körperlichen Stärke, Frauen dominieren Männer aufgrund ihrer emotionalen Stärke. Männer dominieren durch Kraft, Frauen dominieren durch Manipulation. Ich weiß, dass das jetzt sehr vereinfacht ist und sehr schwarz-weiß gezeichnet ist. Das ist mir bewusst. Aber ich glaube, ich hoffe, ihr wisst, in welche Richtung, was ich sagen will grundsätzlich, ja, was so das Prinzip dahinter ist. Körperlich hat Frau keine Chance gegen einen Mann, aber sie kann ihn sehr wohl um den Finger wickeln und auf seinen Emotionen Klavier spielen und ihn halt auf die Art und Weise dorthin zu bringen, dass er macht, was sie will. Und das soll so nicht sein. Das ist nicht richtig. Das entspricht nicht diesem partnerschaftlichen Verhältnis. Und auf der anderen Seite entspricht dieses tradierte Patriarchale, dass man sagt, solange du deine Füße unter mein Tisch stößt, ist nicht Gottes Wille. Ja? Und ich bin der Mann und ich sage das und aus. Ist nicht Gottes Wille. Ja. Gott möchte, dass wir als Männer und Frauen respektvoll miteinander umgehen. Das ist alles. Ja. Gehen wir ein bisschen weiter im Text. Das war jetzt ein dicker Brocken, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch da mal ein bisschen drüber reden. Wenn ihr Fragen dazu habt, bitte fragt mich nachher noch. Ich kann euch da noch einiges mehr erzählen. Wenn ich das jetzt erzählen würde, würden wir um 7 noch immer da sitzen und das ist mir zu viel und euch, glaube ich, auch. Aber nachher nehme ich mal gern die Zeit, ja, wenn ihr noch Fragen habt. Sklaverei gibt es heute nicht mehr, aber es gibt Vorgesetzte und Angestellte. Und das ist jetzt nicht mehr, kann man auf der einen Seite nicht vergleichen, natürlich nicht, ja. Ein Sklave war ein rechtloses Eigentum seines Herrn. Das ist ein Angestellter natürlich nicht, ja. Aber es geht doch da um ein bisschen was. Wenn Paulus die Sklaven ermahnt, ihre Arbeit ordentlich zu machen, dann darf ich mir als Angestellter das schon auch zu Herzen nehmen. Dass ich es mit meiner Arbeit genau nehme, dass ich nicht meine Pausen verlängere, dass ich meine Arbeitszeitaufzeichnung nicht großzügig auslege, dass ich nicht in meiner Pause, ich habe da Geschichten gehört aus der guten alten Zeit, ne, dass ich in der Mittagspause nicht 2 Stunden beim Wirten sitze. Das gibt's heute nicht. Anna, kannst bitte aufhören, das stört. Aber dass ich einfach meine Arbeit ordentlich mache und dass ich meine Arbeit gewissenhaft mache als Mitarbeiter und Angestellter. Auch dann, wenn ich vielleicht nicht den tollsten, besten und großartigsten Chef dieser Welt habe und auch wenn ich nicht die tollsten, besten und großartigsten Kollegen dieser Welt habe. Gerade da ist es so wichtig, dass ich meine Arbeit ordentlich mache. Gewissenhaft, so gut wie möglich ist. Gott erwartet von uns keine Perfektion, ja. Aber ich soll mich halt bemühen, so gut mir gelingt, ja. Und von den Vorgesetzten ist es genauso. Von den Vorgesetzten gilt wieder umgekehrt, du bist nichts Besseres, nur weil du Chef bist. Und für die Vorgesetzten und Unternehmer gilt, na, wie haltest du es mit der Steuer, mit der Sozialversicherung? Nein? Wie haltest du es mit der Arbeitszeit deiner Mitarbeiter? Nein. Zahlst du ihnen ihre Überstunden beispielsweise? Großes Thema, nein? Und so weiter. Nein? Aber auch da sind wir, wenn wir da ungerecht behandelt werden, sind wir aufgefordert, es ist nicht, wir sollen nicht uns nicht alles schlucken und wir haben unsere Rechte und die dürfen wir auch einfordern, ja, aber der Ton macht die Musik. Da kann ich auch meine Rechte respektvoll einfordern oder ich kann da ein Riesendrama inszenieren. Wenn ich es respektvoll mache, werde ich wahrscheinlich mehr erreichen, glaube ich, am Ende, ja. Was immer ihr tut, tut es von Herzen, schreibt der Paulus. Das finde ich so ein schöner Satz. Wenn ich etwas von Herzen mache, dann mache ich es, weil ich es gern mache. Wenn ich etwas von Herzen tue, dann ist es mir nicht wichtig, ob ich gesehen werde. Dann ist es mir nicht wichtig, ob ich ein Lob dafür bekomme. Natürlich freue ich mich, wenn ich ein Lob dafür bekomme. Das ist ja ganz normal. Und das soll man ja auch, das dürfen wir ja auch. Das ist ja super. Aber das, ich mach's nicht mehr deswegen. Ich mach's nicht mehr deswegen, um gut dazustehen und. Ja. Sondern ich mach's, weil es gut und richtig ist und weil ich es gern gut und richtig mache und ordentlich. Egal um was es geht, ja. So verstehe ich das. Wenn es heißt, etwas von Herzen tun. Und etwas für den Herrn zu tun, heißt, es so zu machen, dass Gott sich freut drüber. Dass mein Vater eine Freude hat dran, so wie Kinder sich Dinge gern für ihre Eltern schön machen, wie Kinder sich gerne ihren Eltern Freude machen. Die Anna ist es immer wieder ein Herzensanliegen, zum Beispiel der Margit Blumen zu kaufen. Einfach so. Einfach, weil sie ihr eine Freude machen will. Und das ist doch super, das ist doch total schön. Und das hat Gott so hineingelegt und das hat Gott auch in unsere Kinder hineingelegt, weil er uns damit etwas über unser Verhältnis zu ihm sagen will. Auch Elternschaft ist ja ein Abbild von Gott. Ja? Erzählt uns Gott ja auch über sich. Ja. Und das heißt nicht, dass da der strenge Vater da oben hockt und meine auf die Finger haut, wenn ich einen Fehler mache und das nur dann gilt, wenn es mir überhaupt keinen Spaß macht. Und wenn das in deinem Kopf noch herumgeistert, so ein Bild, dann wäre es wirklich gut, dich einmal um Seelsorge zu kümmern, dir Hilfe zu holen, damit du dieses falsche und böse und verdrehte Bild von Gott los wird, das nichts mit dem zu tun hat, wie uns die Bibel Gott schildert. Ja. Dann werdet ihr das Erbe als Lohn bekommen. Was heißt das jetzt schon wieder? Das ist schon wieder so fachchinesisch. Erbe als Lohn, okay. Ich sehe einen Zusammenhang zwischen dem persönlichen Lebensstil eines Menschen und der Vollmacht, die ihm Gott überträgt. Ja. Immer wieder heißt es in den Briefen, dass das Erbe an gewisse Bedingungen geknüpft ist. Und wenn es an Bedingungen, und vor allem an gewisse Verhaltensbedingungen und so weiter, steht da immer. Menschen, die das und das tun, die werden das Erbe nicht erhalten, heißt es immer wieder in den Briefen. Ja? Damit kann, und weil das so ist, kann damit nicht gemeint sein, die Befreiung von der Schuld, dass Gott uns vergibt, dass wir Gottes Kinder sind, das kann damit nicht gemeint sein, weil das schenkt uns Gott bedingungslos. Die einzige Bedingung ist, dass wir das haben wollen. Ja, das können und sollen wir uns nicht durch Leistung zu verdienen versuchen. Also das kann mit Erbe nicht gemeint sein. Es kann auch nicht gemeint sein, unsere neue Stellung, die wir vor Gott haben. Ja, wir sind nicht mehr Sünder, unter Anführungszeichen, also Menschen, die von Gott getrennt sind und deswegen schuldig sind. Ja. Das sind wir nicht mehr, wenn wir Jesus nachfolgen. Punkt. Wir machen Fehler, wir hauen daneben, wir sündigen, um es auf Fachchinesisch zu sagen, ja. Aber wir haben nicht mehr diesen Status als Sünder, unter Anführungszeichen, als von Gott getrennte Menschen, auf verständliches Deutsch, ja. Wir haben nicht mehr diesen Status, wir sind geliebte Kinder Gottes. Auch das kann damit nicht gemeint sein. Ich glaube, mit Erbe, so wie ich das, wenn ich mal dann schaue, in welchem Zusammenhang steht, wird davon gesprochen, wir werden das Erbe dann und dann erhalten, glaube ich, dass mit Erbe die Vollmacht, die Jesus uns übertragen hat, gemeint ist. Unser Auftrag ist ja, Jesus zu sein, kann man sagen. Und mein Job ist es, Jesus in der Hagergasse zu sein. Das weiterzuleben, was er gelebt hat. Das auszustrahlen, was er ausgestrahlt hat. Das ist, dafür sind wir da. Das ist unser Job, wenn wir mit Jesus gehen, wenn wir ihm nachfolgen. Da dürfen wir und da hilft uns Gott dabei, hineinzuwachsen. Und das ist super. Das ist richtig cool. Das macht richtig Freude, wenn man sieht, wie da immer mehr und mehr Jesus sichtbar wird in mir. Ja. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es eigentlich ganz einfach. Ja. Wenn ich Jesus nahe bin, wenn ich viel Zeit mit ihm verbringe, dann färbt sein Charakter auf mich ab, dann färbt das ab, wie er ist, auf mich. Und dann kann ich das natürlich auf eine ganz andere Art und Weise leben, als wenn meine Gebetszeiten und Bibellesezeiten und so weiter und so fort, das alles, mein geistliches Leben, dann nur so auf Barfahme dahin köchelt. Ja? Dann kann mich Gott nicht so gut brauchen. Das geht halt nicht. Ja? Und wenn ich Gott nahe bin, dann bin ich offen. Dann heißt es nicht, dass Gott mehr da ist. Gott ist immer da, der Heilige Geist ist immer da. Aber meine Ohren sind dann auf einmal offen. Dann putze ich mal sozusagen den Dreck aus den Ohren und wische mir die Augen sauber und kann den Heiligen Geist viel besser sehen und hören und wahrnehmen. Ja? Und dann kann das Erbe durch mich wirksam werden. Nämlich Gottes Reich auszubreiten. Jesus hat uns erklärt, was er damit gemeint hat. Böse Geister austreiben, die Botschaft von der Befreiung und von unserer Schuld weitergeben, Kranke heilen und so weiter. Ja, das alles. Uns einzusetzen für Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit. Das kann dann wirksam werden in uns. So, jetzt kommt noch dieser schwierige Satz. Er ist ja nicht schwierig in Wirklichkeit. Ist das alles nicht so schwierig, wie wir glauben. Das ist immer das Schöne, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, merkt man, es ist eigentlich alles recht logisch und gut und leicht verständlich. Wer allerdings Unrecht tut, wird seine gerechte Strafe erhalten, denn der Herr ist ein unparteiischer Richter. Ich kenne dazu eine super Geschichte, die ist so genial, die hat mir die Margit erzählt. Ihr Chef, ihr ehemaliger Chef, ein Deutscher, ist in der Schweiz zu schnell gefahren mit dem Auto. Und wenn ein Deutscher in der Schweiz zu schnell fährt, die Deutschen haben nicht den besten Ruf, was jetzt das Einhalten der Tempolimits betrifft. Ja? Denn dann eilt da so ein gewisser Ruf voraus, dass man dann sozusagen schon einmal sagt, jetzt ist schon wieder ein Deutscher. Ne? Er fährt also zu schnell, wird aufgehalten, das übliche Prozedere, wissen Sie, warum ich Sie angehalten habe, so stelle ich mir es jetzt vor, so genau weiß ich es nicht, aber, und er versucht dann halt so ein bisschen zu erklären, na ja, wissen Sie, und hin und her, und der Polizist, und das muss ein Schweizer, das kann nur ein Schweizer so sagen, weil ich habe Verwandte in der Schweiz, ich kenne da so ein bisschen die Mentalität, der Polizist sagt genau völlig entspannt zu ihm, ja, sagt er, schauen Sie, Sie können bei uns fahren, so schnell Sie wollen, Sie müssen nur die Konsequenzen tragen. Und das finde ich so genial. Aber genauso macht es Gott mit uns auch. Paulus sagt, mir ist alles erlaubt. Ich darf alles. Ich kann am Montag zu Mittag, wenn Corona nicht wäre, könnte ich auf der Dresdnerstraße ins große Laufhaus spazieren und dort mit einer der Damen das machen, was manche Menschen für ein Vergnügen halten. Ja? Kann mich keiner aufhalten. Ja? Aber es wird Konsequenzen haben auf mein geistliches Leben, auf mein Familienleben. Es wäre die Frage zu stellen, ob ich dann hier an dieser Position richtig bin, wenn ich nicht in der Lage bin, mit meiner Sexualität besser umzugehen. Ja. Es wird Folgen haben, aber ich kann machen, was ich will. Okay? Ich muss die Folgen tragen, ja. Und es ist so, wir Österreicher sind großartige Raunzer vom Herrn. Wir sind unheimlich gut darin, uns herauszureden, wenn wir uns nicht an die Regeln halten. Dann haben wir 100 gute Gründe, warum das jetzt bitte unfair ist, wenn wir da jetzt Konsequenzen kriegen. Ja. Aber wir regen uns gleichzeitig furchtbar auf, wenn es die anderen nicht machen. Wenn ein anderer zum Schnell, einmal im Auto zu schnell fährt, na um Gottes Willen, na schau dir den an. Wenn ich einmal so schnell fahre, ja meine Güte, das war ja nur ein bisschen und wisst ihr, was ich meine, ja? Es ist ein Akt der Gnade Gottes, wenn er dann in solchen Situationen, und ich rede jetzt nicht nur vom Schnellfahren, sondern generell in unserem Leben, einmal seine schützende Hand wegzieht und uns einmal kräftig auf die Nase haut. Weil, und das Bild gefällt mir sehr gut, es passiert uns wesentlich weniger. Also wenn ich auf den Abgrund zurenne und mich haut 10 Meter vorher mal kräftig auf die Nase, dann tut das scheußlich weh, ja. Und muss man vielleicht meine Nase dann einrichten und so weiter, ja. Aber es wird mir wesentlich weniger passieren, als wenn Gott mich rennen lässt und ich renne wumm in den Abgrund hinein. Wisst ihr, was ich meine? Wenn Gott uns mit Konsequenzen unserer Fehler konfrontiert, ist das wirklich Gnade. Und ich habe das selber auch erlebt und das hat wehgetan. Ich habe euch erzählt, die Geschichte von meinem Chef, wie ich mich hinterrücks über ihn furchtbar aufgeregt habe und wie mir das dann um die Ohren geflogen ist. Ja. Aber das war wichtig. Das war eine wichtige Lektion für mich. Und ich bin Gott dankbar dafür. Weil das geht nicht, so können wir nicht miteinander umgehen. Genau. Und ja, es gibt auch Dinge, die passieren uns, ohne dass wir irgendwas dafür können. Wir werden ganz real immer wieder zum Opfer anderer Menschen, zum Opfer von Umständen, für die wir genau gar nichts dafür können. Das gehört auch zum Leben dazu. Und das ist die nicht so schöne Seite, wenn wir in einer Welt leben, die gezeichnet ist von der Trennung von Gott, wo diese tiefe, enge Beziehung zu Gott kaputt gegangen ist und zerbrochen ist, ja. Und da ist unser Trost, dass Jesus sich das auch gegeben hat. Dass Jesus nicht da oben geblieben ist und von oben mitleidig herunterschaut auf uns, sondern dass Jesus das auch auf sich genommen hat. Er war sich nicht zu schade dazu, in dieser Welt zu leben, ja. Er hat keinem Menschen jemals irgendwas Böses getan und ist, solange er gewirkt hat, schon lange, wie seit seinem Beginn seines öffentlichen Auftretens, angegriffen, beleidigt, betrogen, hintergangen und so weiter worden. Ja. Er hat das selber am eigenen Leib erlebt und der Höhepunkt war, als Dank dafür, dass er den Menschen Gott, den Vater, nahe bringen wollte, haben sie ihn hingerichtet wie einen grauslichen Verbrecher. Und jemand, der am Kreuz hingerichtet wurde, der hätte, so um ein heutiges Bild zu verwandeln, das waren so ungefähr Menschen vom Status eines Serienmörders, Vergewaltigers oder Kinderschänders. Das sind die Leute, die man aufs Kreuz gehängt hat. Ja, das war wirklich der letzte Dreck. Beziehungsweise die, von denen die Römer bewusst demütigen wollten als Besatzungsmacht, dass sie wie den letzten Dreck behandelt haben im Tod. Ja, er weiß, wie das ist. Er hat am eigenen Leib erlebt. Ihm ist es nicht fern. Es ist ihm überhaupt nicht fremd, wie das ist, in einer kaputten Welt zu leben und da seine Watschen vom Leben zu bekommen und seine Wunden und Narben einzukassieren. Ja. Wir haben da einen barmherzigen Hohepriester, der all das erlitten hat, was wir auch erlitten haben. Und der Mitleid hat mit uns und uns hochhebt und rausholt und mitnimmt und heilt und wiederherstellt. Das ist ein Versprechen an uns, dass wir in ihm die Heilung haben, die wir uns so sehr wünschen, von den Dingen, wo wir nichts dafür können. Ja. Es war jetzt ein riesengroßer Bogen von einem sehr einfachen Text. Wir haben darüber geschrieben, wie das Verhältnis von Männern und Frauen ausschaut, wie das mit den Gaben ist, wie es in unserem Berufsleben ausschaut. Ich finde das Berufsleben deswegen ein wichtiges Thema, weil ich merke bei mir, mein Arbeitsumfeld, ich habe ja nur Teilzeit für die Vineyard, mein anderer Job ist, ich arbeite als Behindertenbetreuer, 50% in einer Behindertenwohneinrichtung, ja. Und wie ich dort als Mitarbeiter, Kollege und Betreuer arbeite, da kann ich mich nicht verstellen. Da kommt es heraus, wie es da innen drinnen wirklich ausschaut, ja. Und ich möchte mit Folgendem abschließen. um dem Ganzen eine ermutigende Wende zu geben. Ja? Gott, Jesus ist nicht in die Welt hineingekommen. Gott hat Jesus nicht geschickt, um die Welt zu verdammen, sondern damit wir alle, du, ich, wir, gerettet werden sollen. Ja? Und wenn wir sehen, oder wenn euch jetzt durch diese Botschaft, durch das, was ich gesagt habe, was aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, ouch, ja, dann nehmt das nicht als Ohrfeige, sondern nehmt das als Hilfestellung. Nehmt das als dankbar, als Hinweis, als liebevollen Hinweis darauf, wo Gott da sagt, schau, da möchte ich da gern begegnen. Da kann ich, da habe ich was für dich. Da gibt's, ist noch Heilung und Wiederherstellung möglich. Da brauchst du Veränderungen, aber da will ich dich verändern, weil ich dich so lieb habe, dass ich nicht will, dass du so bleibst, wie du bist. Es ist mein Herzenswunsch, dass du da verändert wirst. Es ist mein Herzenswunsch, dass du von den Dingen frei wirst und an denen du ja selber leidest, wenn wir sich ehrlich sind. Ja. Ist ja nicht schön, lieblos und zynisch und hart zu sein. Das macht ja keinen Spaß in Wirklichkeit. Und der Spaß ist ein ekelhafter Spaß in Wirklichkeit. Nicht angenehm. Ja. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das geht, wenn wir in unserem Herzen verstanden haben, wie sehr uns Jesus liebt. Dass Jesus bei uns ist, dass Jesus an unserer Seite ist. Dass Jesus nicht aus der Ferne zugesehen hat, sondern dass er weiß, wie sich das anfühlt, weil er selber die gleichen Dinge durchgemacht, erlebt und erlitten hat. Jesus hat sich deine Schuhe angezogen, meine Schuhe, unsere Schuhe angezogen. Er war sich nicht zu schade dafür, um uns zu heilen. Die Schläge, die er kassiert hat, wie sie ihn brutal ausgepeitscht und verprügelt haben, die hat er gekassiert, damit wir geheilt werden können. Er hat es auf sich genommen, damit wir es nicht tragen müssen. Er hat unsere Schuld auf sich genommen, weil es uns viel zu schwer ist. Wir können das nicht tragen. Das bringt uns im wahrsten Sinn des Wortes um, unsere Schuld vor Gott und vor unseren Mitmenschen. Das packt man nicht. Wir können uns verdrängen, wir können uns wegschieben, ja, natürlich. Aber in Wirklichkeit bringt uns das langsam aber sicher um. Und er hat es für uns getragen, weil er das weiß. Und weil er es nicht will, dass wir das tragen müssen, weil er nicht will, dass wir uns da so abzahren und durchs Leben mühen und plagen. Ja. Und für alle, die sagen, ja, aber mir geht's doch eh gut eigentlich, mein Leben ist jetzt wirklich nicht so fürchterlich und so, ja. Es geht noch trotzdem noch besser. Es geht trotzdem noch besser. Gott hat noch so viel mehr, ja. Auch wenn du sagst, ja, eigentlich passt's eh und bin ich eh zufrieden und so weiter. Ja, das ist super. Aber da gibt's etwas, das ist noch so viel mehr und so viel kostbarer und so viel wertvoller, wenn wir wirklich uns entscheiden, unser Leben in Gottes Hand zu geben. Ja. Bei Gott ist immer mehr möglich, weil er Gott ist und kein Mensch, weil er so viel größer ist als ich und wir alle miteinander. Ich möchte beten.